Okay, dann einmal nur ganz kurz. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 1, 2. Hallo, hallo.
Super. 1, 2, 3, 4.
Pension Scheller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Scheller Roland Thüringer. Hallihallo.
Hallihallo.
Roland, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ich bin Schauspieler. Und in unserer Schauspielschule waren ein paar junge Leute, so wie ich, und die haben ein Kabarett-Ensemble gehabt, das ist Schlabaret. Da war der Freddy Dorfer und der Peter Wustinger und die Andrea Händler. Und ich habe mich mit Freddy sehr gut verstanden und dann haben wir beschlossen, dass wir ein Stück gemeinsam erarbeiten. Und Stück, wie gesagt. Also ich war nie auf die Idee gekommen, dass ich Kabarett mache oder so. Das hat mich nicht wirklich interessiert, sondern die einzige Möglichkeit, diese kleinen Stücke zu spielen, war auf, wie es damals noch geheißen hat, Kleinkunstbühnen in diesem Land.
Hast du so als Theater verstanden, was ihr gemacht habt?
Wir haben Theater gespielt, ja. Wir haben Figuren gespielt, Theater, wir haben uns umgezogen. Es war damals auch noch der Begriff Kleinkunst ein bisschen breiter, als es jetzt möglicherweise ist, weil es einen Begriff, glaube ich, in der Form gar nicht mehr gibt.
Ja,
es ist jetzt Kabarett, stimmt. Und Comedy, nennt
genau,
sich das jetzt.
Genau, stimmt, ja.
Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, irgendwann in den 90er den österreichischen Kleinkunstpreis erhalten. Da ist wirklich noch Kleinkunstpreis umgestanden.
Vielleicht können wir sogar noch eine Spur weiter zurückgehen, weil ich habe ja dein aktuelles oder neues Programm Regenerationsabend 2.0 unlängst gesehen in einer Einspielvorstellung. Und erstens einmal Gratulation, ist echt fantastisch geworden. Und du erzählst in dem Stück so locker und so leichtfüßig von deinen ganz grundsätzlichen Anfängen, nämlich über deine Eltern und den Herwig Seebück. Darf ich dich bitten, dass du ein bisschen ausführst?
Okay. Also der Regenerationsabend ist ja in dem Sinn kein Stück, weil es gibt keinen Text. Es gibt nur mein Leben, über das ich erzählen kann.
Ja, aber ist das wirklich so? Wie viel ist das improvisiert?
Ist so. Wie meinst du das jetzt?
Ist wirklich alles improvisiert?
Naja, improvisiert ist es insofern nicht, weil ich die Geschichten ja kenne. Das heißt, wenn ich die frage, wie bist du da heute hergefahren? Wirst du mir wahrscheinlich sagen, mit dem Auto und über die Straßen und die und wie viel Verkehr war denn heute? Wirst du mir sagen, wie viel Verkehr war? Und wenn ich dir das morgen frage, wie bist du gestern hergekommen, wirst du mir das Gleiche erzählen, weil es das Gleiche ist.
Gut.
Aber deswegen, also das ist nicht improvisiert, was du mir erzählst.
Verstehe.
Improvisiert ist dann, wenn du liegen tätest und du das merken musst, was du mir gestern für einen Scheiß erzählt hast, damit du es morgen wieder erzählen kannst. Da muss man dann improvisieren. Aber,
okay.
Ja, aber es ist wirklich, es ist so, ich gehe raus. Und am liebsten wäre es mir, wenn sofort in der Sekunde eins irgendwas aus dem Publikum kommt, was für mich so ein Schubser ist, dass ich in kleiner Geschichte einsteigen kann. Ja?
Ja.
Das ist nicht immer natürlich. Und wenn ich sage, ich erzähle aus meinem Leben, meine Geschichte, Kindheit, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Bühne betreten habe, als Schlabarettist sozusagen, dann ist es der rote Faden, der durch die Geschichte führt. Und ich habe das jetzt bis jetzt immer ein bisschen anders gemacht. Manchmal mehr Priorität auf die Kindheit, manchmal mehr aufs Motorradfahren. Das hängt auch vom Publikum. Oh, wenn ich merke, da sind Leute, die wahrscheinlich mit Motorrad sehr wenig am Hut haben, will ich die nicht segieren. Wenn ich merke, da sitzen welche drinnen, die haben schon das Motorrad gewandelt und warten nur drauf, dass ich ihnen erzähle, wie es mir auf Pappen gehauen hat, dann werde ich das natürlich bedienen. Das ist keine Frage. Aber das, was ich tue, ist erzählen. Und meine Geschichte ist, denke ich mal, vielleicht ein bisschen eine komplexe und auch eine ungewöhnliche, wie man zum Theater kommt oder zu dem, wo ich dann letztendlich geworden bin. Weil ich bin in einem totalen Spannungsfeld da immer gewesen zwischen meinem Elternhaus, meiner Familie, bin ein Einzelkind und meine Eltern waren, weil auch Generation 31 und 35 geboren, total ängstliche Menschen. Furchtbare Angst.
Das erzählst du ja.
Das ist jetzt wirklich sehr viel Angst. Und ich war Einzelkind. Und es wäre mir total wichtig, wenn es nur einen gibt, aus dem muss was werden. Und zwar ein anständiger Mensch. Und dazu gehört, dass man schön spricht zum Beispiel, was natürlich sehr schwer ist, wenn das Kind in Favoriten aufwächst, aber man hat sich bemüht, es ist misslungen. Er darf sich nicht wehtun, darf nicht vom Rall runterfallen, darum bin ich, glaube ich, 3 Jahre mit Stützrallen am Rall runterfahren müssen und so. Also es war total, dass ja nichts ist, aber die noch größere Angst ist, dass mir irgendwas passiert, wo sie die Leute über mich denken und damit über die Familie denkt. Mhm. Das habe ich so oft gehört, was glaubt, was sie die denken. Und das wäre sich ramzaum das Zimmer, was ist, wenn der wegkommt, sage ich, wenn keiner kommt, du jetzt. Sei nicht frech. Also dieses, das nach außen, ja nicht auffallen, nicht unangenehm sein, das kommt aus ihrer Lebensgeschichte. Die Lebensgeschichte meiner Eltern.
Genau. Das war ja damals generell ein bisschen
so. Möglicherweise wird bei manchen weniger gewesen, bei manchen mehr. Und das war der eine Pol meiner Geschichte. Ein wichtiger Aspekt ist der Beruf meines Vaters. Mein Vater war gerade oben am Burgtheater. Das heißt, ich bin schon als kleines Kind halt, wie es halt so ist, dass Söhne mir auch mein Papa bei der Arbeit zuschauen dürfen. Bin ich halt nicht in einer Autowerkstatt gestanden oder irgendwo anders, sondern im Burgtheater. Hinter der Bühne habe gesehen, was mein Vater macht. Habe auch Stücke gesehen, was mich nicht sehr interessiert hat. Und habe so irgendwie das, was ein Theater ist, als Normalität empfunden.
Ja, und das macht wahrscheinlich auch viel aus,
nicht? Total viel. Nicht auf einer bewussten Ebene, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch einmal machen. Mhm. Weil, wenn ich beobachtet habe, wie diese Menschen da hinter der Bühne eigentlich sind, die vielleicht Burgstars sind und Kammerschauspieler, in Wirklichkeit aber ziemliche Armutschkern teilweise waren, weil sie in Wirklichkeit Angst gehabt haben, dass sie auf die Bühne gehen und das nur durch eifrigen Alkoholkonsum irgendwie haben überwinden können, diese Angst vor dem Versagen auf der Bühne, habe ich das nicht wirklich beeindruckt.
Und vor allem, wenn ich das kurz sage, du hast es nie entdecken müssen eigentlich, das Theater. Das passiert ja bei vielen dann erst viel später. Du hast das immer eigentlich schon einfach kennt und selbstverständlich gefunden.
Ja, das war für mich normal. Ja. Wir haben sehr spät einen Fernseher gekriegt. Mhm. Also als kleines Kind hat es bei uns keinen Fernseher gegeben. Irgendwann kam dann der Fernseher. Und da war ich die Kindersendungen zum Anschauen für mich. Und ab und zu habe ich dann tief, und das war immer ein Highlight, zum Beispiel, wenn Laurel und Hardy war, oder solche Sachen, die schon für Kinder so tauglich waren. Das hat meinem Vater nämlich auch sehr gut gefallen. Mein Vater hat nämlich, das habe ich wahrscheinlich von ihm, der hat wirklich einen Humor gehabt, der hat sehr lustig sein können und hat Tränen lachen können, so richtig herzhaft lachen. Das passiert mir auch, wenn ich über was lache, glaubt alle jetzt, ich habe irgendwas, ich rehe jetzt, aber weil es mich so amüsiert, mir erinnern die Tränen, dieses Tränenlachen, das kann ich auch nicht bei allen, aber bei manchen Sachen gelingt mir das. Und daher habe ich diese Heiterkeit und das Lachen auch irgendwie mitgekriegt. Trotz dieser Angst, die rundherum war, habe ich das schon mitgekriegt. Bei meiner Mutter nicht, so die Mutter war, die ist kaum ein Schmäh ausgekommen, wenn man so sagt. und also das ist der eine Teil der Geschichte. Und dann hat mein Vater den Herwig Seeböck im Burgtheater gekriegt, als zu betreuen als Garderober. Und der hat mir von dem immer erzählt, von dem Seeböck, weil der hat dort einfach nicht hingepasst. Der Herwig Seeböck war groß, kräftig, sehr muskulös, laut, hat schwarze, dunkle Haare gehabt, einen schwarzen Bart, war tätowiert und ist schon im Gefängnis gesessen. Und das ist genau die Art von Mensch, die meine Eltern immer versucht haben, von mir fernzuhalten.
Ja, klar. Aber die hat es beeindruckt, oder?
Nein, mich hat das noch nicht beeindruckt. Mein Vater hat es sogar ein bisschen beeindruckt, weil der war anders, sonst hätte man das ja nicht erzählt. Und noch dazu ist er mit dem Motorrad ins Theater gekommen. Also nicht mit dem Seidenschal, mit den anderen, sondern und mit der Uhr, sondern mit dem Motorrad. Und noch dazu machen mit einem Rennmotorrad, was am Anhänger hinten steht gehabt hat, weil er vorher trainieren war auf der Rennstrecke, auf der Motocross-Strecke. Und jetzt kommt noch ein Aspekt meines Wesens dazu, den ich eigentlich nicht erklären kann, warum das so ist. Aber es war so, dass ich als kleiner Bub oft, wenn ich gespielt habe, in Figuren eingetaucht bin. Also ich habe dann halt in Winnetou gespielt zum Beispiel. Nur halt nicht so, wie Kinder einen Indianer spielen, dass sie herzeigen, schau, ich bin jetzt der Indianer, sondern ich war das und habe mich aber ganz normal benommen. Ich wollte nicht, dass jemanden auffällt, dass ich jetzt eigentlich der Winnetou bin. Ja?
Das ist eine gute Geschichte.
Ja, bei mir war manchmal mein Kinderzimmer auch ein Raumschiff und ich war der Captain auf diesem Raumschiff. Und wenn die Mutter reingekommen ist, irgendwas anwischen, weil sie ist ja oft was anwischen, kann man da irgendwas, ja, habe ich weitergespielt, habe es aber nicht merken lassen, dass sie jetzt eigentlich in meinem Raumschiff ist. Und bis es dann gegangen ist, habe ich dann gesagt, okay, die Außerirdischen haben die Brücke wieder verlassen. Also ich bin da reingekippt, aber ich habe das für mich gespielt.
Cool.
Ja, lustig, das ist lustig. Und ich kann aber jetzt nicht sagen, machen das Kinder sowieso so? Oder ist das was Außergewöhnliches? Ich weiß es nicht. Für mich war das ganz normal.
Gute Frage. Ich meine, ich glaube, so arg ist es, glaube ich, nicht so.
Aber so richtig, dass ich das richtig, ich habe das lang durchgehalten. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe aus einem Karton ein Lenkrad ausgeschnitten, so, und haben wir von Sessel gesessen und war LKW-Fahrer. Und bin mit dem Karton in der Hand, ich bin wirklich gefahren. Ich hab dann blinkt, bin stehen bei der Kreuzung. Ja, hab gewartet, bis der Bagger aufgeladen gehabt hat. Das hat sicher eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und ich habe aber nichts gemacht, außer das gehalten und war dann mit gefahren, wohin, abladen und so gespielt. Und hab schon mit Spielzeug auch gespielt, ne? Aber ja, so, das war, ich bin einfach in das, ich hab probiert, LKW-Fahrer zu sein, nicht?
Ja, und das ist ja
für mich alleine, das ist eigentlich sowas wie, Schauspiel nur halt ohne Publikum, sondern nur rein für mich. Ja. Und ich bin beim Radfahren im Waldmüllerpark Motorrad gefahren. Ich habe Brumm Brumm gemacht. Bin stehblind bei einer Kreuzung, wo keine war, hab gewartet, bis grün wird. Und ich habe das richtig gespielt. Und habe mich, warum auch immer, einfach für Motorrad interessiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Okay. Es hat dir nie wer näher gebracht.
Es gab es in unserem Leben nicht, außer dass der Großvater im Waldfeld einen Buchroller gehabt hat, einen 125er Buchroller zum Schwammel suchen. Aber dass ich mich jetzt ein Buchroller so begeistert, dass man sagt, das ist. Aber vielleicht habe ich doch erkannt, dass das Fahren mit sowas was anderes ist, wie in ein Auto einsteigen. Mhm. Ein Auto ist halt wie ein Kutschen. Da bist du in einem Käfig drinnen. Und am Motorrad bist halt wieder Indianer am wilden Mustang. Ja, das ist ein anderes, und das ist auch so.
Ja.
Ja. Mhm. Wenn man Motorrad fährt, das kannst du nicht vergleichen mit Autofahren. Und irgendwie dürfte mein Vater dem Sebig erzählt haben, dass der Bub so ein Motorrad-Fan ist. Weil ich mich dann wirklich auf der Straße mal gestanden habe, so, geh, Papa, das Motorrad will ich mir anschauen. Und dann habe ich immer am Dach geschaut, wie schnell es geht.
Das haben wir auch gemacht,
genau, als Kinder. Genau. Mhm. Und der Vater hat gesagt, naja, da kannst du gleich 10% wegrechnen, weil die liegen ja alle die Dach.
Genau,
und so. Genau. Und da habe ich das erste Mal gesehen, mein Vater hat einen Kadett und vorher einen Käfer auch gehabt. Na, da war bei 110 oder was von der Dach aus. Und da bin ich gestanden von einem Motorrad, das war, glaube ich, ein 900er Cover damals. Da ist 220 auf diesem Tag. Das war wie Saturn 5.
Sogar ja, Papa, aber ich kann mich an das erinnern.
Ja, genau. Ja. Das war das Wichtigste, war nicht, wie schaut das aus, und wo schaut die am Dach?
Genau.
Genau, das war's. Und das hat der Vater kommuniziert mit dem Herrn Sebeck. Und der Herr Sebeck hat mir dann Autogrammkarten von ihm geschickt, wo er am Motorrad sitzt, hat mir Motorradhefteln geschickt und so. Und irgendwann war es so weit, da war ich dann 10, 11, werde ich gewesen sein, haben wir den getroffen, den Sebeck irgendwo. Und er hat mich gefragt, ob ich zu einem Motorrad rein, einmal mitfahren möchte, zuschauen. War für meine Eltern nicht so leibend natürlich. Aber sie konnten nichts dagegen machen, weil sie war der Chef. Blöd aber auch, ne? Und dann bin ich mitgefahren auf ein Motorradrennen. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das in Mattighofen war damals oder so. Wo ich auch mitgefahren ist, sehr, sehr hinten nachgefahren. Ist ja wurscht, ich war ja ein Schauspieler, aber kein professioneller Motorradrennfahrer, aber ich das gern gemacht. Und da habe ich das erste Mal gesehen und das war für mich bisschen deppert. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich sowas ausprobieren will.
Genau, dann kommt so eine gute Stelle im Programm, zumindest in der Vorstellung, die ich gesehen habe, dann kommt dieses Initiationsritual.
Ja.
Du kannst das gut erzählen, es ist so witzig.
Naja, die Geschichte war die, dass ich im Weltrekordhalter war, zumindest in Favoriten, als das Kind, was am längsten mit Stützrallen hat fahren müssen auf dem Vorrall. Damit ich nicht umfalle, aus Sicherheitsgründen. Dadurch habe ich hab dann zwar schon ohne Stützrallen anfangen können, aber ich war sicher kein talentiertes Radfahrkind, das war ich überhaupt nicht. Bin ich irgendwie umeinander geigelt. Und dann sagt dieser Herr Sebeck, vor dem ich einen irren Respekt gehabt habe, erstens, weil er natürlich so wie er war, das war eine Erscheinung, nicht? Ja. Und dann hat er beim ersten Treffen gesagt, ich bin der Herwig. Und ich gesagt, ja, Herr Sebeck, wenn du den Namen Herr Sebeck sagst, ich bin der Herwig. Ja, Herwig Sebeck, ja. Da wo ich mit dem per du, nicht? Mein Vater, nein, das kannst du, meine Mutter kannst du nicht mehr zu ernst nehmen.
Stimmt, weil der Papa war ja nicht bei Dumelärm, oder?
Oh ja.
Ah, doch, auch.
Ja, ja, die waren alle, das, so. Ja, ja, das im Theater, das war ja, schon so, ja, ja, war der Herr, wie ja, und meine Mutter kannst du nicht mehr zu ernst nehmen, kannst du nicht mehr zu ja, oh, er hat gesagt, du bist wahnsinnig. Ja, also so. Und dann hat er mich gefragt, ob ich so ein Motorrad ausprobieren will. Habe ich mich aufgesetzt auf den seinen Motorrad einmal, das war so ein Suzuki RM370, das war ein Rennmotorrad für die 500er Motocross-Klasse. Das war so hoch. Der war ja sehr groß, sehr schwer, hat sogar noch ein höheres Bungel umgehabt, weil er so groß und so schwer war, weil es ja so eingegangen ist, das Motorrad. Und ich bin dann nicht einmal ansatzweise mit den Füßen gekommen. Ich hab gesagt, naja, ich komme nicht runter. Also, das ist wurscht, schon mal da ein Bierkistel hin. Und wenn du mal fährst, mitrennen musst du eh nicht. Ja. Und dann habe ich mich wirklich angeschissen. Und habe mir nicht, weil das so eine Autoritätsperson, die ich war, ich mir nicht sagen dass, nein, eigentlich, ich will das nicht probieren, mal da fahren. Ich glaube, ich kann das nicht.
Aber du hättest lieber das gesagt.
Sicher. Nein, was glaubst du? Das war schon, Man, das ist schon was, ne?
Ja, sicher.
Das ist eine Gewalt, wenn sowas rennt, das ist, ja, das ist eine Gewalt, ja. Und dann ist er mit mir Richtung Motorradstrecken gefahren und vorher sind wir noch stehen bei einem Motorradhändler in Wien, der Hans Guntager, war das, bei dem habe ich dann auch nachher noch viel Motorrad gekauft im Hansel. Und du, das stand in der Auslage, eine kleine 50 Kubik Motorradrennmaschine, eine Aspe, eine italienische mit einem Hero-Motor. Das hat 13 PS, auch nur für einen Buben, ja. Und der Guntager sagt, setz dich da mal auf. Und ich habe mich da aufgesetzt, weil ich gemerkt, naja, da komme ich auch nicht ganz mit den Füßen, aber es ist schon viel besser als auf der großen da. Nicht? Das war das Richtige für dich, gell? Sag ich mir, ja, ich sehe deine. Sag ich, was? Hat mir das selber Material gekauft, einfach so. Der hat gut Geld verdient damals und so. Auf jeden Fall steht da orangene Aspes. Und das war das Material, mit dem ich das erste Mal gefahren bin. Ich habe keine Ahnung gehabt. Sie haben mir gesagt, du kannst ja Rad fahren, gell? Ja. Also, ja, eh, kann ich. Ja. Dann einen Helm habe ich gekriegt. So Stiefel und Handschuhe. Alles fühlt sich aus, weil für Kinder hat sowas damals nicht gegeben. Und dann bin ich gestanden in großer Flamme im Vorlager und habe mich auf das Motorrad aufgesetzt. Ich meine, mir gut, wo man das anstatt. Dann hat man es angerufen. Das ist so laut, sowas. Ein Zweitakter, 50 Kubik, ein Drehzahl. Blauer Rauch, das vibriert. Furchtbar. Und ich hab's immer angeweckt beim Wegfahren, einfach Gas, Odrad, Kupplung schnell auslassen. Das ist, der hat eine Geduld gehabt, der Herweg. Ich hab gesagt, nein, wurscht, tu nicht stressen. Irgendwann fährst. Du musst noch mehr Gas geben, sonst fährt das nicht weg. Und der hat mir immer gezeigt, komm, gib mehr Gas, gib mehr. Und irgendwann habe ich dann wirklich, ich hab mir gedacht, jetzt ist alles wurscht. Und ich hab mir, ich war den Trainer nahe vor lauter, erstmal nicht Schande, nicht zusammenbringen, steppert dafür, etc. Weil ich war wirklich ein sehr botschaftes Kind durch die Art, wie wir gelebt haben. Und dann habe ich bei Vollgas, habe ich einfach eingekuppelt. Und das ist sofort aufs Hinterrad. Ich bin mit den Viers hinten hochgegangen, da gibt es auch kein Zurück mehr. Wenn du einmal mit der Wampen auf dem Sitzbangel umliegst, kannst du ja nicht mehr dran, weil du holst dich fest, da gibst du einfach Vollgas. Und das ist gut. Durchs Vorderlager, die haben alle geschaut, was ist mit dem los. Irgendwann hat es mir dann runtergehauen. Da haben wir gedacht, nein, jetzt kriege ich es, bist du deppert. Das Motorrad wahrscheinlich hin. Das hat nichts gehabt, weil das halt sowas aus dem Motorrad. Der habe ich jetzt gekommen und gesagt, ja, probieren wir gleich noch einmal und ein bisschen weniger Gas. Und dann habe ich das immer probiert. Und irgendwann bin ich gefahren. Und das war für mich praktisch so der Übergang in eine neue Lebensphase. Darum habe ich gesagt, das Initiationsritual, so einfach sich den Ängsten der Gefahr zu stellen und sagen, jetzt ist es wurscht, entweder es geht nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich angefangen, ins Motorrad zu fahren. Und von dem Moment an war ich ein anderer Mensch.
Genau, das sagst du genauso auf der
Bühne, das finde ich so interessant. Ich war von dem Moment an ein anderer Mensch. Das war die Loslösung von dem Wahnsinn der eigenen Familie sozusagen. Für meinen Vater ganz furchtbar, die Mutter war lustig, weil sie war gar nicht so. Die hat das irgendwie, die hat das auch gar nicht realisiert, was das jetzt heißt. Aber für meinen Vater war das, der hat sicher, der hat mir jedes Mal, wenn ich weggefahren bin und gesagt habe, ich gehe jetzt mit dem Herwig Motorrad fahren, und er glaubt nicht, der kommt nicht mehr zurück, der Bub, der stirbt irgendwo. Dabei beim Motorrad fahren fährst eh nicht so schnell.
Ja, aber und es ist ja auch ein bisschen sogar verständlich, natürlich.
Natürlich, das ist alles verständlich. Das ist alles verständlich. Ja. Ändert aber nichts, dass so war. Ja. Und ich habe mich dann total losgelöst und ich habe dann wirklich angefangen, weil du kannst, nur zur Erklärung, also Motocross ist so ziemlich der anstrengendste Sport, den man machen kann.
Ja?
Ja. die Leute kommen, ja gut, da sitzt am Motorrad und da fährt. Nein, ich habe das wirklich sehr lange gemacht, von meinem 12. Lebensjahr bis, wie lange bin ich gefahren? Na ja, vor 5 Jahren, so ein bisschen im Wald, aber wenn dann einmal das Fahren selber mehr weht oder das runterfliegen muss, aufhören mit dem Blödsinn. Ja, und das war dann schon so. Aber das ist so anstrengend, deswegen, obwohl du ja jetzt nicht du bewegst, du rennst ja nicht oder hupfst nicht, sondern das macht alles das Motorrad, nur du musst die Energie von dem Ding bändigen, das ist wie Rodeo reiten. Du kriegst von dem Ding die Stess. Das heißt, wenn du über Bodenwellen fährst, musst du mit den Füßen das auffedern, jeden Schlag, ja, jeden Pendler am Lenker, wenn er rühnt oder was ist, das musst du ausgleichen. Und das machst du aber in der Sekunde. Also du tust nicht überlegen, ah, da kommen jetzt Wellen, jetzt muss ich, sondern das passiert einfach. Das heißt, du reagierst nur auf das, was das Ding macht. Das ist so wie ein Boxer, der in die Seile hängt und ein anderer haut auf einmal. So ist es. Und das dauert ein Rennen, dauert dann eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also als Motorgas fahrt ein bisschen am Pulsbereich vom Startweg von zwischen 175 und 195, die 40 Minuten. Ja, das ist weg, bist fertig. Und du hast gewusst, ich muss was machen, weil sonst kann ich das nicht. Weil mir ist nach 3 Minuten das Modell aus den Händen gefallen, weil ich es nicht halten habe können. Und ich habe angefangen, Sport zu machen, Krafttraining zu machen, da war ich in der Hauptschule noch. Ja. Und das ist dann eher schnell gegangen, weil ich klassenstärkster. Und das macht auch was. Das macht auch was. Ja. Wenn du auf einmal du nicht mehr der bist, der gehaut wird, sondern der, der haut. Das macht auch was mit dir. Und
das heißt, dir ist einfach wesentlich besser gegangen nach diesem
Initiativ. Ja, ich habe ein klares Ziel gehabt, erstens einmal. Und ich habe mich einfach körperlich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja. Mhm. Und ich bin dann ja Rennen gefahren und so und habe dann auch gewusst, was ich mache. Nämlich, dass ich Maschinenbau mache, HTL mache. Mhm. Das war für mich klar, weil wenn du schon mit 16 Motoren zerlegst und so, musst du auf eine Schule gehen, wo du halt dann wirklich auch die Theorie dazu lernst, warum was ist und so. Und ich habe das auch gern gemacht, hat mir einen Spaß gemacht. Ja, und dann, das habe ich glaube ich jetzt, wie du hast, nicht so erzählt auf der Bühne, aber ich kann es jetzt da, wenn da nicht das einen Rahmen sprengt, das musst du sagen. Es war dann so, dass der Seeberg, der ist auch Fechten gegangen, Sportfechten. Mhm. Ja, das sind die im Westen gewandelt. Die,
so Schauspieler machen das ja.
Ja, prinzipiell, also Schauspieler haben, du hast früher in einer klassischen Schauspielausbildung immer Fechtausbildung dabei gehabt.
Genau.
Zum einen, weil es halt Stücke gibt, wo man halt ein Schwert oder einen Degen dann in der Hand hat und das ein bisschen können sollte, ja. Zum anderen aber aus einem ganz anderen Grund, der viel, viel wichtiger und essentieller ist, wenn du Sportfechten tust, das Tödlichste, das im wahrsten Sinn des Wortes, wo man wirklich mit echten Degen fechten würde, ist die Vorreaktion. Dass du dein Gegenüber falsch einschätzt und dir sicher bist, dass der jetzt das macht. Mhm. Sondern du darfst erst reagieren, wenn es passiert. Und nicht schon vorher. Ja, okay. Also wenn da wer probiert jetzt, wenn er auf die zukommt mit gestreckten Hand Richtung Kopf mit dem Säbel und deutet die eine, schlägt er jetzt am Kopf und du schützt deinen Kopf, war es ein Fehler, weil der macht dann eine Finte und prägt dann auf die Brust. Das geht so, pupp, und hat die auf der Brust. Das heißt, du musst so lange warten, bis du merkst, was will er wirklich. Und das ist der Grundfehler oft beim Theater. Du weißt ja schon, was als nächstes kommt. Mhm. Und dann kommen die Vorreaktionen. Du weißt schon, was für ein Satz der sagt. Und auf einmal drehst du dich um, obwohl noch keiner gesagt hat, komm mal her. Nach der 50. Vorstellung. Das heißt, weil es immer gleich anrennt. Und das lernst du beim Fechten, dass du im Moment bist. Also jede Art von Kampfsport, ist egal, ob es jetzt Boxen ist oder Fechten. Ich bin dann später in Karate gegangen und Shinichi mit meiner Frau, ist auch so ein Kampfsportort. Weil das auch da immer total interessiert hat, weil das ja wie ein Tanz miteinander ist. Also meine Frau und ich, wir haben im alten Haus, wo noch mehr Platz war, wir haben richtig gefightet.
Wirklich?
Ja, ja, richtig, ja. Sie hat es mit der Reichweite gemacht, weil sie lange Beine und lange Arme hat und die hat dann immer in den Infight gehen müssen, weil dann war es vorbei. Okay. Und das ist auch ein Spiel miteinander, Kampfsport und Fechten auch. Und da lernst du dich selber kennen, und einfach auf andere zu reagieren. Aber so zu reagieren, dass das, was jetzt wirklich passiert, das Entscheidende ist und nicht, was du glaubst, was passieren sollte. Aber du bist wirklich im Jetzt. Und ich habe das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin dann gegangen, habe sogar in der Fechtunion Mödling, da war unser Trainer, war der Lautspech Giovanni, der die Olympiamannschaft trainiert und so, und eigentlich noch immer ein Verein, da habe ich nicht schon länger nicht gesehen, oder Giovanni. Und das habe ich gar nicht so schlecht kennen. Der sagt mir das heute noch erst, du warst gar kein schlechter Fechter gewesen. Mhm. Ja, warum auch immer, weil ich habe keine Reichweite und so, das habe ich nicht wirklich, aber ich habe das irgendwie behirnt, um was es eigentlich geht. Nämlich dieses, du musst den anderen locken, du musst ihm zwingen, dass er genau das macht, was du willst, dass er macht, weil dann hast du ihn. Und das ist so, kann das so schwer erklären, du bist verbunden. Du bist mit einer unsichtbaren Schnur bist du mit dem anderen verbunden. Mhm. Ja.
Intuition war halt so.
Ja, ja. Oder? Ja, möglicherweise. Ja. Und der Herwig Seebeck hat dann angefangen, nachdem er im Burgtheater aufgehört hat zum Spielen und sich für eine andere Art von Theater interessiert hat, der ist nach Los Angeles um und war im Actor Studio beim Strasberg. Hat dieses Method Acting dort gemacht, hat das gelernt. Und wie er zugekommen ist, hat gesagt, das würde er gern Schauspielschülern anzeigen, wie das geht. Und hat dann angefangen, Kurse zu geben. Da hat sich Schauspielschule in dem Sinn von ihm noch nicht gegeben, aber er hat Kurse gegeben, wo Leute vom Rainer-Seminar, vom Volkstheater etc., von freien Bühnen die Möglichkeit gehabt haben, in Herwig zu arbeiten. Ja. Das hat er im Waldviertel gemacht. Und im Zuge dieses Workshops hat er auch angeboten, sich fechten, weil das eben dazugehört, dieses im Jetzt-Sein und so. Da war immer am Vormittag, war von 9 in der Früh bis um 12 Uhr, war nur Fechten. Und nachher war dann, bis in die Nacht rein, war der Schauspielunterricht. Und hat er mich gefragt, ob ich das machen würde, dass ich mit denen fechten tue. Also, dass ich ihnen Sportfechten zeige, wie das geht und einfach ein bisschen was erkläre. Und ich habe gesagt, ja, das war knapp bevor ich zum Bundesheer habe müssen. Das war im September und Oktober habe ich Einwilligungstermin gehabt. Und er hat gesagt, 1500, da gibt er mal einen Schilling, 1500, da kriege ich, wenn ich das mache, sage ich, ja, erst wurscht, mache ich gern, ja. Und bin da draußen. Da habe ich Vormittag mit ihnen gefochten. Aber Murz hätte es gehabt, weil fechten kennt er nicht. Das war echt lustig, ja. Und am Nachmittag war dann ein Schauspielunterricht und da habe ich zugeschaut.
Ah ja, okay.
Genau.
Verstehe.
Und dann hat der Pragmatiker, der Herr Thüringer, zugeschaut und gesagt, warum machen Sie dieses Leben so schwer? Er hat ja eh gesagt, was die Aufgabe ist. Warum tat es noch mehr, als was er sagt? Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt geh. Kann ich da einmal mitmachen? Sagt er, erst wenn du willst, mach mit, ist ja wurscht. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Und in dem Moment, wo ich wusste, das kann ich. Es ist nix, für mich nix dabei. Mhm. Aber nicht, weil ich Talent bin, sondern weil von meinem 5. Lebensjahr an nichts anderes gegeben hat als Theater in mein Leben. Ich habe das noch nicht wahrgenommen. Es war die Zeit mit meinen Eltern, wo es nur ums Theater gegangen ist. Klarerweise. Vater hat erzählt, jetzt haben wir das Stück und das und das und das. Ich bin am Kinderforschen gegangen mit Kostümen, die der Vater aus dem Theater aussetzt hat. Gehabt hat, ich bin da war ich dann schon 15 oder so, da wollte ich bei einer, irgendwo war ein tolles Geschnas und ich wollte besonders schick sein. Und da habe ich wirklich das Kostüm vom Heinz Reinke, der den Zürn oder bei Chirac spielt, ein Musketierkostüm, aber nicht ein Forschungskostüm. Ich habe ausgeschaut, Leder, dunkelrotes Leder, wirklich, das, also, ich habe ausgeschaut wie ein Musketier. Hab dann Perücken gehabt da an dem Bord und so. Und das hat mir einen Spaß gemacht. Und nebenbei immer zusammen mit dem Herwig Seebeck beim Motorrad fahren und dann sind wir joggen gegangen miteinander und so. Und da ist auch immer über das Theater geredet worden. Aber auf einer ganz anderen Ebene, nämlich nicht das Theater, sondern Leute beobachten. Ich habe mir gesagt, schau, was der jetzt macht, pass auf, was er jetzt gemacht. Ja. Er hat gesagt, schau dir den Kontakt an, so wie der ist ein Naturtalent. Da müssen wir nur die Kamera einschauen. Da habe ich geschaut, okay, aha, ja. Und ich habe einfach Leute beobachtet. Und dann habe ich auch gewusst, wie Menschen funktionieren, warum sie was tun. Und daher hat es immer nachgemacht. Nicht? Und dann habe ich das auch irgendwann keiner Leute nachmachen, so ein bisschen. Und daher war ich war so auftrainiert, wie ich erst mal auf die Bühne gegangen bin, dass ich dort das einfach, ich habe das kennen. Und da war immer ein zweiter Bursche, der auch sehr lustig war, war der Freddy. Der Freddy Dorfer war im selben Kurs. Mhm. Und wir haben uns gut verstanden und dann ist eigentlich alles gegangen.
Ja,
ratzfatz. Ich bin zum Bundesheer mit meiner Dombitz gemacht und alles andere ist Geschichte, hat es ja gegeben.
Aber das erklärt, finde ich, einiges von dem, was die so speziell macht, finde ich, dass dir das so leicht fällt einerseits und dass man immer das Gefühl hat, du hast so ein bisschen einen anderen Zugang. Es ist eben nicht, gar nichts ist verkopft oder irgendwas, sondern alles ist so selbstverständlich.
Es ist einfach. Und das, ich gebe jetzt noch, seit 17 Jahren oder was, nächstes Jahr mache ich es nicht, weil irgendwie muss ich mal Pause. Also immer im Sommer gibt es die Sommerakademie in Motten vom Alf Graulitz. Das ist im Waldviertel um. Und da gibt's immer einen Theaterworkshop mit mir, wo ich halt Leuten, die sich fürs Theater interessieren, dass ich mit denen halt ein bisschen zeige, wie das geht und so und so. Nicht? Und da mache ich auch total spezielle Sachen mit denen. Also die sind sehr gefordert, nicht? Weil du kannst ja so einen Theaterkurs machen, da sagst du, jetzt darf man ein bisschen improvisieren, da haben wir lustige Szenen mit dir gerade haben. Nein, das gibt's bei mir nicht. Ich tue das so, wie wenn's echt ist. So wie das wirklich geht, nämlich. Und dann merken die, dass das ist gar nicht so einfach. Und das Erste, was ich ihnen immer sage, ist, Schauspielerei kannst du in 3 Tagen lernen.
Das habe ich schon gelesen, dass du das in Interviews sagst und wenn
du
ich
da jetzt einhaken. Nur behirnen.
Darf ich da schnell einhaken?
Ja, gerne.
Kannst du mir oder jetzt in der Pension schon einmal kurz erklären, was muss man genau behirnen?
Dass du alles kannst. Du kannst alles. Du musst nur vergessen, dass du 40 cm Bühne sind, auf denen du jetzt oben bist, oder dass da eine Videokamera eingeschalten ist. Jeder Mensch kann sich niedersetzen, jeder Mensch kann lachen, jeder Mensch kann das, du kannst das alles. Und sobald du auf der Bühne bist, oder vor einer Kamera, glaubst du, musst es spielen. Das heißt, du machst das Leben schwer. Das heißt, das, was passiert in der Regel ist, dass du, sobald du auf der Bühne bist, vor der Kamera bist, eine eigene Videokamera eingebaut hast und dir selber zuschaust beim Touren. Und kein Mensch schaut sich selber beim Touren zu, außer einer, der auf einer Bühne steht. Mhm. Und das unterscheidet das normale Leben vom Theater. Die Kontrolle über das, was du tust. Drum weiß man, dass Leute auf einer Bühne ganz große Probleme haben mit den Händen. Das kannst du anschauen, schau das an.
Ja.
Sie wissen nicht, wohin mit den Händen. Egal, ob das jetzt auf Kleinkunstbühnen passiert oder auch im Theater oder selbst vor Filmkameras, sie wollen immer was in der Hand haben, um sich festzuhalten. Entweder ist die Hand im Sock oder am liebsten, wie es in alten Filmen war, in amerikanische, war ein Drink in der Hand, wollen sie einen Drink, wollen sie eine Zigarette und dann hast du was in der Hand und bist schon safe. Das Schlimmste für Menschen, die sich selber kontrollieren, sind Hände, die nichts tun, sondern die einfach nur das machen, was jetzt ganz normal ist, nämlich hängen. Und du kannst dir das anschauen, wenn du jemanden auf der Bühne agieren siehst und du siehst, dass die Hand immer irgendwelche komischen Bewegungen macht. Mir passiert das machen wir jetzt auch, wenn ich denke, jetzt fange ich auch schon so an, dass die Hand einfach irgendwie Bewegungen macht. Wenn wir zwei da jetzt sitzen, wir kommen nicht auf die Idee, einmal noch zu sagen, was macht meine Hand? Und kaum stehst du auf einer Bühne, ist egal, ob du jetzt als Politiker eine Rede hältst, dann werden doch die geschult, mit die Hände, dass man ja nicht mit Händen irgendwas verrät oder so. Und in dem Moment beobachtest du dich und probierst dich zu kontrollieren. Ja. Und wenn du das behirnst, dass es alles nicht notwendig ist, sondern es reicht, wenn du bist. Du brauchst nur auf der Bühne sein, weil spüren tut dir das Publikum. Nicht du. Du brauchst nur aufgehen. Und das geht super. Es geht nicht ewig. Also wenn du jetzt auf die Bühne gehst und mal nichts tust, das halten sie 3 Minuten aus, dann werden sie unlocker. Aber die 3 Minuten kannst du es aushalten. Und dann machst du, obwohl nichts ist. Und gerade was Komik betrifft, das Komischste, was es im Leben gibt, sind Menschen, die aus der Situation komisch sind, wenn er jetzt gerade was passiert, wenn er jetzt gerade eine Idee und was Lustiges sagen. Das ist wirklich einfach so ein Lachen ist, was von Herzen kommt, von innen raus. Ich bin immer verstört, wenn ich mir Komödie anschaue, egal ob das ein Film ist, irgendwas, und ich merke, jetzt wollen sie lustig sein. Man merkt die Absicht und man ist einfach verstimmt. Auf Pointen hin.
Ja, genau.
Jetzt kommt eine Pointe, jetzt kommt das. Und das ist das. Kein Mensch, der normalerweise agiert, im Wirtshaus, am Stammtisch, wenn Leute reden, plädeln dann, holt sich früher aufgeschrieben, was er als nächstes sagt. Auf eine Pointe. Das passiert einfach. Und die Kunst, das ist die einzige Kunst bei der Schauspielerei, dass du einen vorgegebenen Text, der immer wieder gleich kommt, so bringst, als wenn du jetzt einfährt. Das ist die einzige Kunst. Aber das kann man trainieren. Das ist wirklich nur Training. Aber das Wichtigste ist, aus meiner Sicht, das kann auch sagen, das ist ein vollkommener Blödsinn, was der jetzt sagt, aber für mich hat das echt gut funktioniert.
Ja, ich will gerade sagen.
Noch nicht lang, aber 40 Jahre relativ gut funktioniert. Wenn du das kannst, dass du einfach dich nicht anscheißt vor der Bühne. Und das ist was, was ich wirklich nie gehabt habe.
Ja.
Dass ich nervös bin, wenn ich auf eine Bühne gehe, es gibt rational keinen Grund. Was anders ist bei Sportveranstaltungen, da war ich immer sehr nervös. Also jetzt bei Rallrennen, wusst, was ich gemacht habe. Da war ich wie, habe ich gewusst, was es heißt, nervös zu sein vorher. Ja, nehme Bauchkrämpfe zu haben, ein bisschen noch mal lugen müssen oder so, noch mal irgendwas, irgendwelche Abläufe im Kopf durchgehen und so. Auf der Bühne.
Okay, das wollte ich nämlich tatsächlich fragen, ob du irgendein Lampenfieber kennst du nicht.
Nein.
Überhaupt nicht.
Nein, es ist, das existiert nicht. Jetzt mache ich das aber schon, weil Gott, das ist ja das Schöne, dass man aufgeregt ist. Sag ich, ja, ich meine, aufgeregt, ich bin fokussiert dann auf das, was ich mache. Aber ich bin nicht vorher auf Eigenkampf unterwegs. Ich habe einmal einen Abend mit dem Lukas gemacht, mit einer Resetare, so was Silvestergala oder so, das
geheißen. Ja, genau. Mhm.
Genau. Und da habe ich gesehen, was das hat, wenn einer nervös ist und leidet. Der ist auf und angegangen in der Stadthalle am Gang, eine nach der anderen, Achtel noch und so unterwegs, den haut jetzt komplett die Nerven, ne? Und du kannst aber so einem Menschen kannst du nicht helfen, weil der ist jetzt in sein Tunnel drin und ich kenne das halt nicht. Ja.
Interessant.
Ja, ich hab das wirklich bei der Tätigkeit nicht, weil es kann ja was soll denn sein.
Ja. Also bei dir ist im Grunde kann man ja sagen, alles total selbstverständlich entstanden. Also deine ganze
Zeit. Selbstverständlich. Nein, klar habe ich gearbeitet dafür, dass das so ist. Ist nicht so, dass klar, wenn ich ein Stück schreibe oder ein Drehbuch schreibe, man, das ist eine Schweinearbeit.
Das wollte ich, das wollte ich nämlich genau jetzt fragen. Die Schauspielerei, das kann ich mir jetzt alles gut vorstellen. Ja. Und das beschreibst du auch genau in dem Stück, also in Regenerationsabend so gut. Und das eine bleibt aber offen, finde ich. Wieso kannst du dann auch noch so gut schreiben? Weil ich finde, das ist dann schon nur einmal ein Punkt.
Also ob ich jetzt gut schreiben kann. Ja,
ich kann das, glaube ich, schon sagen. Also,
naja, mit Schreiben, da muss ich jetzt wieder zurückgehen in der Zeit, um das zu verstehen. Atombits von links. Kultur gegen alle. Sein und Schwein. Das sind drei Kabarettstücke, die wir gespielt haben in Schlaverei. Das gibt's nirgends aufgeschrieben. Es gibt keinen Text geschrieben. Wir haben das einfach gespielt. Und so hat das so funktioniert. Jetzt Atombits von links. Ich bin während meiner Bundeswehrzeit dann, wenn ich freigekauft habe, am Wochenende zum Friede, habe gesagt, pass auf, das und das war. So funktioniert das dort. Da gibt's Häuselputzen müssen wir, Spinnkontrolle gibt's, Rapport ist das, das ist das. Und ich habe gesagt, na gut, und wie läuft das so? Ich sage, pass auf, das ist der Vizeleutnant, der ist meistens auch so von unserer. Und der will sich immer aufbauen und spielt auf böser Maut, und ihr kennst aber gleich, dass das eigentlich, der will das gar nicht. Weil er muss halt jetzt auf Wüt machen und so. Und dann haben wir angefangen zum Improvisieren. Sag ich, pass auf, du bist jetzt der Wehrmann, ich bin der Witzel, und schau, so macht er das. Dann haben wir gespielt. Dann hat sich der Peter Wustinger angeschaut, aha, okay, ja. Und wir haben das improvisiert. Und wenn wir gesagt haben, ja, das war jetzt lustig, probieren wir es noch einmal, haben wir einen Kassettenrekorder genommen und haben das aufgenommen. Auf einer Kassette.
Okay.
Und dann haben wir so uns angezogen, eigentlich ist es eh schon gut. Ja? Und die Kassetten haben uns ein paar Mal miteinander angehört. Und mit dem sind wir auf die Bühne gegangen.
Und echt, wa? Ja, aber es ist doch total gut gebaut auch, oder? Das muss man, irgendwo musste das.
Ja, aber nicht, weil sich einer im Kopf überlegt hat, wie baue ich das gut, sondern weil das Bundesheer so super gebaut ist. Von dem, was hergibt. Es ist, das hat eine innere Logik. Ich muss mir, wenn ich eine Geschichte über drei Wehrmänner mache, muss man nicht überlegen, was ist die Geschichte. Sondern es ist klar, vor dem Bundesheer, Stellungskommission, Einrücken, Angelobung, Gefechtler, also alles das, was passiert. Und am Schluss dann abrüsten und dann die Zeit nach dem Bundesheer. Wie haben sie sich verändert? Das ist das, was es ist. Da brauche ich nichts dazu erfinden. Die Geschichte ist die Geschichte.
Ja, ja. Okay. Aber nehmen wir jetzt nur mal zum Beispiel Superbolik. Das war immer so ein Lieblingsprogramm von mir. Okay. Ich meine, das ist doch, oder, da ist doch so viel, da ist doch da sind die Szenen im Himmel und so weiter, wo er immer wieder hinkommt und so. Ja. Ich meine, das musst du ja ausdenken, oder? Das musst
ja, natürlich. Keine Frage. Das ist ja super blöd, ist ja geschrieben dann.
Ja.
Okay. Ja. Also meine ganzen Solo-Programme haben wir alle geschrieben. Mhm. Weil irgendwann haben wir anfangen müssen zum Schreiben, weil immer wer verlangt hat einen Text, weil wenn sie eine Fernsehaufzeichnung machen, wollen die einen Text haben. Die Kameraleute wollen ja wissen, wann wo es ist, und wenn es nicht einmal irgendeinen Freund mehr brauchen, dann schreibt das einfach bitte nieder. Und dann haben wir halt angefangen, Muttertag zum Beispiel. Also Muttertag war das erste, wo es wirklich ich und der Fredi miteinander geschrieben haben und die anderen nicht mehr dabei waren beim Improvisieren. Aber warum wir so schreiben können, ist, weil wir spielen können auch. Und das ist das Problem, was ich als Schauspieler dann habe, wenn ich Drehbücher bekomme oder Theaterstück, ist wurscht, ja, einen fremden Text. Und die Aufgabe habe, das zu spielen, und ich denke mir, so reden Menschen nicht. So agieren Menschen auch nicht. Das ist geschrieben gut, aber gespielt ist es ein Scheiß. Weil so ist es nicht. Das ist nicht Leben. Und das ist immer die, das ist, da tue ich mir dann halt immer schwer. Darum habe ich dann gesagt, okay, ich weiß, wie improvisieren geht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Idee für eine Szene habe, für einen Film, es ist wurscht, dann schreiben wir zuerst auf, was passiert in der Szene, was muss passieren, damit die Handlung weitergeht. Das ist wie konstruieren im Maschinenbau. Das ist, wie wenn du sagst, okay, wenn ich eine Eingangstritze habe von einer Welle mit 300 Umdrehungen und ich will, dass 150 rauskommen, weiß ich, was für Zahnrollen da eingebaut werden, damit es so ist und was für Drehmomente es dann hat. Das ist rein bauen. Also ein Drehbuch oder ein Stück wird von mir konstruiert. Mhm. Rein, okay, formal, was ergibt das, was ergibt sich dadurch, zap, 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 zap. Und dann fange ich das, was da steht, als Geschichte, als Bau an, für mich im Kopf improvisieren. Ich spüre das. Das heißt, wenn ich einen Satz einschreibe, spüre ich den gleich. Ich weiß genau, wie ich ihn sage.
Mhm. Schreibst du, in dem Fall, man sagt so aus dem Bauch aus, so?
Wo man das jetzt verortet, weiß ich nicht. Also, ich würde sagen, es ist ein Gemisch aus Bauch und Kopf und, ja, es ist aus mir. Es kommt einfach aus mir. Es kommt aus dem Erfahrungsschatz, den ich in meinem Leben gemacht habe, schreibe ich das eine. Und dann schreibe ich einen Satz und ich weiß, wie ich ihn spiele. Ich brauche mir nicht überlegen, wie ich das spiele, weil ich habe mir so geschrieben, wie ich ihn spielen tät. Und deswegen war es wahrscheinlich, dass die Geschichten, die wir geschrieben dann haben und die dann zu irgendwas wurden sind, dass es ein bisschen anders daherkommen ist als das, was man normalerweise kennt. Mhm. Weil es eben nicht so von den Dialogen nicht so konstruierte Dialoge sind. Weil es geht darum, dass dass man das richtige Wort findet. Was ist ein tolles Wort? Kein Mensch überlegt sich ein tolles Wort. Ein Mensch hat Emotionen. Der Mensch hat einen Subtext. Kein Mensch sagt das, was er sich denkt. Außer jetzt bei einem Interview, wo ich halt wirklich klare Bilder formuliere, in einem Dialog, ja, wie du richtig sagst, hat es geschmeckt, ja, danke, gut, war's. Und eigentlich denkst du, gut, danke. Ja, geschieht, dass wir es gesehen haben, wie du sagst, ja. Dann, und das ist, was der Mensch macht. Es gibt die eine Ebene, das ist das, was vorne rauskommt, und das, was er wirklich sagt, ist der Subtext. Und die Aufgabe des Schauspielers ist, wenn du einen vorgegebenen Text hast, dass du aus dem vorgegebenen Text dir überlegst, was ist der Subtext? Was sagt die Figur jetzt? Und das geht keinem was an. Das muss dann niemandem sagen. Aber wenn du weißt, was ist mein Subtext, dann sagst du es anders als ein anderer Schauspieler, der vielleicht einen anderen Subtext hat oder gar keinen Subtext oder ihm der Regisseur gesagt hat, sag es ein bisschen lauter. Oder energischer. Mhm. Ja. Mhm.
Okay.
Das ist alles auf einer anderen Ebene.
Ja.
Hm? Aber das ist jetzt die rein formale Ebene. Das ist wirklich ein konstruktives Arbeiten an einem konkreten Projekt. Und dann gibt es noch ganz eine andere Ebene. Und die habe ich Gott sei Dank auch gelernt in meiner Ausbildung, weil in der Schauspielschule, in der ich dann war, die ja unser Schauspielschule war, wir haben ja, die Schüler haben ja praktisch die Lehrer angeheuert. Ja. Mhm, wir waren eine Gruppe von 17 Leuten damals. Das war das Seeberg-Ensemble, wo wir dann Stücke gemacht haben. Der Herwig war der Hauptlehrer und wir haben aber andere Lehrer auch gehabt. Und einer davon war der Dötschinger Reinhard. Der Dötschinger Reinhard, der war in derselben Klasse wie der Andi Witterseck beim Lecoq.
Mhm.
Ja, ganz andere Art von Theater.
Ja, ja.
Mhm. Ganz, genau. ganz andere Welt. Das kommt ganz woanders her. Und das haben wir aber auch gelernt. Also, das ist halt eigentlich in Wahrheit die viel spannendere Geschichte. Aber da geht's ans Eingemachte. Du musst wirklich bereit sein, dir auf was einzulassen. Und da kommst du eben mit dem Kopf, mit dem Konstruieren nirgends hin. Du kannst zum Beispiel eine Figur entwickeln aus Farben, aus Musik, aus den Elementen. Funktioniert so, wenn du dir vorstellst, da ist ein Schwimmbad, so ein Swimmingpool, und das ist nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit einer Farbe. Und jetzt suchst du irgendeine Farbe aus. Ja? Und wenn die kommt, die Farbe, nicht denken, nein, ist Orange besser, nein, ich mache heute Grün. Nein, das, was kommt, ist es. Und dann schaust du es an, dann siehst du die Farbe. Und dann gehst du, wie wenn du ins Schwimmbad über Stufen reingehst, in die Farbe rein. Und merkst, das ist eine angenehme Temperatur, das ist super. Und wenn du reingehst, werden deine Füße auf einmal, in dem Fall zwei Orange gesehen, ob eins Orange, das geht immer weiter auf, damit bist du schon bis zum Hals im Orange drinnen. Dann kommt der schwierige Punkt bei der Übung, dass du wie untertauchst, dass du weißt, du kriegst Luft darunter, das heißt, du tauchst in die Farbe ein, dann schwimmst du in der Farbe sozusagen drinnen, dem Orange, siehst rundherum nur mehr Orange und irgendwann mal merkst, der Körper ist nicht mehr da, du bist das Orange. Und dann ist die Aufgabe, wie klingt Orange? Und dann gibst du Töne, einmal nur Töne, ein bisschen Bewegungen. Ja, und wenn du die einmal gefunden hast, mit dieser Stimmlage, mit den Tönen, die jetzt da sind in dir, was würdest du das Orange jetzt sagen?
Na, sehr was.
Ja, okay. Ja, da tauchst du in das ein. Dasselbe geht mit Elementen. Feuer. Du stellst dir vor, ein Stück Kohle brennt in deinem Bauch. Das wird immer wärmer. Du fängst an, selber zu brennen. Kommst irgendwann in die Höhe und irgendwann bist du die Flamme. Du bist Feuer. Wie klingt Feuer? Dein Feuer. Und das kannst du eben auch mit Tieren. Genauso, dass du, aber nicht auf der Ebene, ich mache das jetzt nach, sondern ich bin das. Und das geht eben viel, viel tiefer. Mhm. Und das kann ich auch. Das kann ich auch. Okay. Das habe ich auch gelernt.
Okay.
So arbeite ich auch, wenn eine Figur ein bisschen so, wenn man denkt, okay, puh, das ist also, rational ist es nicht zu lösen. Ich habe jetzt auch so einen Schmerzpatienten gehabt, das war beim Tatort.
Ja, ich weiß.
Ja, weil das war wirklich ein Scheiß, der ganze, das war, ne, man denkt, wer schreibt sowas? Jetzt habe ich schon einmal einen Tatort angesagt, da waren sie eh schon alle besser auf mich. Und der Produzent, der Wolfgang Reis, ist wirklich ein langjähriger Freund von mir, der hat Kaiser Mühen gemacht und immer 14, 12 Minuten gesagt, bitte das und sie spielen und gesagt, okay, ja. Und dann habe ich irgendwie mit dem Regisseur zusammengekraft und gesagt, ja, der Text, ja, wurscht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das nicht so lösen, dass ich jetzt diskutiere darüber, ob man das nicht ein bisschen entdeckt oder das menschlicher wird. Da habe ich gedacht, okay, in dem Moment ist es kein Mensch. Und ich tauche in irgendwas ein, dann habe ich mit bloß so gespielt und dann ist es das geworden, was es ist.
Mhm. Ja? Ja, aber ich ja. Finde, es war...
Ja, ey, es war, solide, ja, es war das, was man eigentlich von mir nicht normal sieht.
Mhm. Ja. Aber es war, ja, ja, sehr, also es war, ich habe solide, habe ich irgendwie...
Ja, dann, ja. Aber das habe ich mir nicht überlegt, das habe ich mir so geholt.
Okay.
Ja, ah, ja. Ich bin mir dort hingesetzt, bin in was eingetaucht, und in dem Moment war das. Das hat nichts mit einem, nicht intellektuell ein Zuhälter, was Okkultes, nein, ist ganz, ganz was anderes. War das. Mhm. Ich kann da jetzt nicht einmal sagen, was das genau war, aber es war da und damit war das Problem gelöst.
Das ist schon interessant. Aber das kommt dann aus dir sozusagen.
Das kommt aus mir. So, das kommt dann aus, weil du bist ja, als Schauspieler, du bist ja dein Instrument. Also du kannst nicht sagen, jetzt kaufen wir eine andere Gitarre, damit es anders klingt und das klingt so. Nein, du kannst nur das, was da ist, ist da. Und es ist ja sehr viel da. Und was noch, was mir am Tun, egal ob vor der Kamera oder auf der Bühne, dann so befriedigt sozusagen ist, dass du alles das, was du normal zurückhalten musst, was nicht sein darfst sein und keiner ist dabei ist. Du kannst das größte Arschloch sein. Ja? Ich darf da ja preislos sein. Das ist ziemlich super. Weil so ein Arschloch darfst absolut nicht sein, das geht nicht. Und auf einmal haben dich alle lieb, weil du ein Arschloch bist. Also das hat schon was, ja.
Das glaube ich, ja.
Das hat was.
Macht es dir Spaß grundsätzlich?
Ja. Also das schon. Ich habe nur ein ganz anderes Problem mit meinem Beruf, dass mir das rundherum nicht gefällt.
Ja, ich glaube, da kommen wir dann noch ein bisschen dazu.
Aber ja, mir gehört die Gesundheit noch. Alles, was damit verbunden ist.
Ja.
Ja. Also, wenn es den Schlüssel gäbe, guter Schauspieler, aber nicht prominent. Das war meins.
Wirklich wahr?
Ja. Mhm.
Okay.
Ja.
Verstehe.
Mhm. Hätte man ganz am Anfang überlegen müssen, und auf die Idee war ich nicht gekommen. Weil am Anfang will man ja prominent sein. Man will ja erkannt werden. Ja, man möchte ja jemand sein. Man möchte ja, dass die Leute sagen, oh, super, so tolle Quoten, ach, toll, ja. Ja.
Verstehe.
Mhm. Ja.
Ja, weil wir sind jetzt mittlerweile eigentlich über Umwege in der Gegenwart angekommen. Du hast da Weber und Breitfuß
Shirt. Am Pullover, ja.
Darf ich da noch schnell?
Ja, ja.
Da kommt wieder was von euch. Kannst du da vielleicht nur ganz kurz was dazu sagen?
Ja. Wir haben ein Theaterstück 1992 gemacht, der Fredi und ich gemeinsam mit der Monika Weinzettel. Das hieß Mahlzeit. Und unser Grundansatz war damals Menschen am Arbeitsplatz. Hm? Mhm. Das heißt, es ist ein Platz, wo sie viele Stunden miteinander verbringen müssen, auch wenn sie nicht können. Wenn du mit irgendeinem Ungustelsbüro teilen musst oder einen Co-Piloten hast, der am Arsch geht, hörst du da Pech, das ist halt so. Musst du zusammenraufen. Und das war so unser Thema. Sprich, zwei Menschen am Arbeitsplatz. Und sie müssen komplett unterschiedlich sein, vom Wesen her. Und begonnen hat die Entwicklung dieser Geschichte so, dass wir im Gespür damals, was haben wir da früher, Muttertag haben wir damals gespielt, ne? Und in Linz im Posthof sind wir dann gesessen, wenn wir drei Tage dort gespielt haben, haben uns so eine Videokamera, das war damals noch so ein, wie das geheißen, auch High 8 oder so, das
ja, Super 8 wahrscheinlich, oder?
Nein, Super 8 waren die Filme.
Nein, High 8
oder High 8, das waren, haben wir uns eingeschalten. Und das Einzige, was wir uns ausgemacht haben, wir reden über alles, was wir wollen. Und wenn der eine sagt, das ist aber ein schönes, grünes Auto, sagt der andere, das ist blau. Ja, der Moment einmal, das ist aber schon. Ja? Und so haben wir angefangen. Hm? Mhm. Einfach nur, na, ist man Sinn gekommen, ins Ernst, gell. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, was der Fredi für ein Typ ist und was ich für einer bin. Ja? Und so hat es, wir haben 4 Stunden nur miteinander geredet, so wie wir zwei da jetzt sitzen. Nur, naja, das ist aber gar nicht so. Sie haben ja keine Ahnung. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ja, daher gescheit. Ja. Wo wohnen Sie? Im Arsch? In Arsch. Ja? Ach so, ich Arsch verstanden. Nein, Sie. Ja? Und so ist es dahin gegangen. Und dann haben wir das alles, was wir da gehabt haben, an Inhalten einmal zusammengeschrieben und haben gesagt, wie will sich das über einen Jahresablauf in einem Büro gestalten? Wo passt was ein? Über Urlaub haben wir geredet, über Weihnachten haben wir geredet, über das haben wir geredet. Ja? Und irgendwie haben wir gesagt, eigentlich war es lustig, wenn das Beamte warten. Ja.
Ah, das war noch gar nicht klar.
Nein, wir wollten nichts. Nein, es war einfach nur, ja, und dann haben wir gesagt, ja, Beamte war eh lustig und so. Und ja, und dann haben wir das Stück einfach gespielt. Und das war eigentlich recht witzig, weil da waren zwei so Türen auf der Bühne gebaut, zwei Schreibtische sind gestanden. Und die Monika als Frau Knackerl war damals das verbindende Glied zwischen diesen zwei Streithanseln. Ja, das war so damals. Und hat recht gut funktioniert und dann haben wir uns irgendwie gedacht, also das war eigentlich eine Idee für ein Sitcom. Weil damals war ein Sitcom gerade so im Trend sozusagen. Und in Österreich hat es eigentlich kein Sitcom in dem Sinn gegeben, so wie ich mich erinnern kann. Ich habe gesagt, eigentlich war das, was so typisch österreichisch war, aber trotzdem das Format erfüllt. Und dann haben wir aus dem Stück einmal, glaube ich, fast 5, 6 Folgen irgendwie rausgekriegt und den Rest haben wir dann halt extra noch die gemacht. Das war damals die MR2412. Es war dann nur so, dass natürlich sie es erschöpft gehabt hat, weil was soll in einem Amt noch alles passieren? Jetzt haben wir eh schon sprechende Tiere gehabt, jetzt haben wir Geiselnahme gehabt, Doppelfolgen etc. Jetzt haben wir gesagt, okay, eigentlich da ist nichts mehr, es wiederholt sich und hören wir doch auf, bevor irgendwer sagt, naja, jetzt kennen wir das schon. Ne? Dann haben wir, glaube ich, noch 38 Folgen haben wir aufgehört. Und damit war es dann einen Kinofilm haben wir noch gemacht. Damit war das Thema Breitfuß und Weber abgeschlossen. Und knapp vor der Pandemie check ich in Linz im Hotel mit der Afrika Twins, war ich zu Gast im Arbeiterkammersaal oder war ich im Posthof, ich weiß nicht, wurscht. Und ich sehe ein Plakat genau am selben Tag, Alfred Dorfer, auch in Linz, ineinander. Und ich habe gedacht, jetzt rufe ich noch an. Ja, wir waren sehr aus. Du wirst halt wenig Leute haben, gell? Wieso? Ich spiele da.
So, echt? Bis dato, ja.
Und dann haben wir uns rausgekommen, nächsten Tag gehen wir auf einen Kaffee. Und dann sind wir auf einen Kaffee gegangen. Weil ich habe in Freddy eigentlich seit den Dreharbeiten dann ab und zu irgendwo gesehen, aber dadurch, dass wir alle unterwegs sind, immer irgendwo anders, sind wir uns nicht über den Weg gerannt. Und dann haben wir uns in einem Kaffee zusammengesetzt, haben plaudert, und da war eine Gruppe von Jugendlichen, die wären gewesen sein, so 20, das muss in der Schulklasse oder so, weil es waren zwei Lehrpersonen, glaube ich, dabei, und die haben immer umgeschaut, natürlich, ja. Und dann hat sich einer herzgekommen und hat gesagt, bitte Herr Breitfuß, bitte Herr Weber, könnt man mit Ihnen ein Foto machen, ne? Dann haben wir natürlich lachen müssen, Herr Breitfuß, Herr Weber. Und dann kam die Pandemie, dann haben wir viel Zeit gehabt, dann haben wir uns zusammengekommen und sagen, erst pass auf, kann man nicht aus denen oben was machen? Vergessen wir das Amt? Schiebt man es in Pension? Aber es bleibt genau dasselbe Konzept. Wenn Sie grün sagen, sage ich auf jeden Fall blau. Und dann treffen sie sich immer an unterschiedlichen Orten. Zufällig und können aber nicht voneinander los, weil sie einfach in dem System, wo sie da hineingeraten, gefangen sind. Mhm. Und das war unser Konzept. Und mit dem sind wir zum Urf gegangen, haben gesagt, wir haben so 12 Ideen für kleine, kurze, so 45-Minuten Filme, immer in sich abgeschlossen, Weber und Breitfuß. So wie Laurie und Hardy oder Terence Hill und Bud Spencer oder, ja. Und unser Wunsch wäre, dass jeden Film, wer andere macht, anderer Regisseur, anderes Team, es muss jeder Film anders ausschauen.
Coole Idee. Mhm.
Das ist die Idee, ja. Ist das jetzt einmal nicht geworden, weil das ja viel Geld kostet und so, aber wir haben zwei gemacht, die beide der Harald Sicher jetzt gemacht hat. Und die werden jetzt irgendwann einmal ausgestreut. Mhm. Ich glaube, dass es gut funktioniert.
Das glaube ich auch.
Sie weil sie auch alle gefallen auf die zwei wieder. Ja. Mhm. Die funktionieren genauso, wie es damals funktioniert haben. Mhm. Ja. Haben sogar jetzt dadurch, dass sie in unterschiedlichen Szenarien auftauchen, viel mehr Möglichkeiten als Figuren. Mhm. Zu agieren und ja, also ich nehme auch, dass wir nächste vielleicht auch wieder zwei machen oder vier, je nachdem, wie viel Geld der ORF bereit ist, dafür auszugeben oder was er ausgeben kann, so ist ja das mittlerweile nicht mehr. Ne?
Ja, verstehe.
Ja. Jetzt sind wir halt, wie wir alle wissen, an einem Punkt angelangt, wo, glaube ich, die ganze Theater-, Musikszene, wo es auch immer, nicht weiß, wie es weitergeht.
Allerdings, ja, ja.
Und ich hätte ja, also ich habe dann, nachdem ich jetzt eine Zeit lang diese Vorträge unter Anführungszeichen gemacht habe, nämlich das, dass ich rausgehe auf die Bühne und den Menschen ironischerweise die Welt erkläre, habe ich dann beschlossen, wieder das zu machen, was ich eigentlich am liebsten mache, nämlich Stücke zu spielen. Und habe die Afrika Twins geschrieben, ein Hörspiel mit Licht, also wo wieder vier Figuren vorkommen, ich spiele die alle. Vierte Wand, die redet nichts mit dem Publikum. Ganz wenig Licht, weil es nicht darum geht, was sie sehen, weil sie sehen mich in einem schwarzen Gewandl reden. Ich schaue immer gleich aus. Es ist nichts zum Sehen, aber es ist viel zu hören. Also mit Hintergrund, Atmosphäre, Geräusche, Motoren, die durchfahren durchs Bild. Also Kopfkino habe ich gemacht. Und mit dem habe ich angefangen, das hat mir totalen Spaß gemacht. Das hat auch relativ gut funktioniert, war natürlich wieder für leider komplette Umstellung. Jetzt redet auf einmal nicht mehr mit uns. Jetzt müssen wir, das ist wieder Theater, das ist mühsam. Und das habe ich angefangen. Und ja, wie oft wir es gespielt haben? 30 Mal. 35 Mal und dann war es vorbei.
Dann war Corona.
Dann kam der Lockdown. Der erste, und dann ist das alles irgendwie zusammengebrochen. Und ja, dann das irgendwie hochging, also war nicht möglich mehr. Und ich hätte im 21er Jahr schon primär vorbereitet alles gehabt. Im nächsten Programm wieder ein Hörspiel mit Licht, habe genau gewusst, um was es geht. Titel Wutbürger, also nicht Wut, sondern Wut, Waldbürger, Wutbürger. Und habe schon das Konzept alles eigentlich benannt und habe dann aber im 20er Jahr im Mai in weiser Voraussicht gesagt, Freunde, das verschieben wir gleich mal ein Jahr, das machen wir erst 22. Wieso, was glaubst du? Sag ich, das geht weiter, das hört nicht auf. Die sind jetzt genau auf das drauf und die ziehen das jetzt eine Zeit lang durch, könnt sicher sein. Na gut, wenn du meinst, dann haben wir das halt einfach alle Termine gecancelt und auf 22 verschoben. Und heuer im Mai bin ich wieder gesessen an der Teier während den Dreharbeiten. Da haben wir gedacht, das wird wieder nichts. Das wird nichts. Und diesmal aus anderen Gründen. Ja. Ich habe gesagt, wir rudern da jetzt irgendwo rein, das hat nichts mehr von einer, was wir Normalität bezeichnen. Eh klar, das ist gekommen und gemessen, man hat ja nicht gewusst, wann das kommt. Und ich habe gesagt, passt auf, wie viele Termine sind schon ausgemacht? Ja, das und das. Und ich sage, okay, die Termine bleiben alle, Programmtitel ist anders, Regenerationsamt 2.0. Da habe ich nämlich keinen Aufwand. Ja, ich bin wieder da, sage, wollen Sie es wissen von wer? Und ich erzähle so wie jetzt.
Ja.
Und rede einfach mit den Leuten. Und daher, wenn es dann, sagen wir, im Jänner vorbei ist, bin ich nicht besser, habe keinen Aufwand gehabt und ich ärgere mich nicht wie bei der Afrika-Twinis.
Verstehe. Mhm.
Das war's. Okay. Und drum mache ich jetzt den Regenerationsamt 2.0. War mir aber nicht sicher, ob die Leute nicht so einen den alten Schaden gebieten. Ja, ja, sowieso. Ganz, ganz das Gegenteil ist passiert. Gott sei Dank. Ah, die, sogar die Veranstalter, also die, die mich noch spielen lassen, ja, haben gesagt, ja, Gott sei Dank, da wissen wir wenigstens, was das ist. Und das hat dann vom Frühverkauf okay. relativ gut ja. funktioniert, relativ halt, wie es halt jetzt ist. Und daher passiert jetzt der Regenerationsamt. Okay.
Und wie ist der Plan? Wann möchtest du das Stück, das du schon geplant gehabt hast, möchtest du das dann nachher tatsächlich machen?
Das entscheiden immer ich.
Inwiefern?
Ich kann das machen, ja. nur wenn es keinen Bedarf mehr gibt für das, mache ich es nicht, weil ich.
Aber ja. Aber ich meine, es gibt ja offensichtlich Bedarf an dir.
Noch.
Ja, aber ich meine jetzt, sagen wir, das hat man doch eindeutig gesehen, oder das merkst du auch, wenn du sagst, du brauchst nur Regenerationsabend,
alle
sind da.
Ja, ja. Aber wenn ich mir irgendwann überlegen muss, danke, das Auto voll, da kaufe ich mir Thüringer Karten, das ist Auto voll tanken. Und
ach
ich bin,
so,
ich bin niemandem weiß, der sagt, das kann ich mir nicht mehr leisten.
Ich verstehe, aber du meinst jetzt.
Aber es gibt's ja eh auf YouTube.
Ja, ich weiß, was du
meinst. Kann man niemandem besser.
Ist schon klar.
Ja.
Okay, aber damit meinst du jetzt nicht die US Person, sondern
Live-Kabarett generell. Dass überhaupt gewisse Dinge wegfallen werden. Okay. Weil sich die Menschen auch daran gewöhnt haben, dass ohne auch relativ gut geht. Ja, dass man sich das, was das Gehirn gerne hat, um sich zu entspannen oder irgendwo einzutauchen in eine Geschichte, genauso gut woanders holen kann. Und das mit einem Monatsabo bei Netflix oder einfach nur YouTube-Videos anschauen, weil wir alle Volltrotteln waren und geil drauf waren, dass wir VHS machen, DVD machen, CDs machen, dass wir überall vorkommen und dass man es überall anschauen kann. Ja, genau so ist. Jetzt können sie es überall anschauen und sie müssen nicht mehr kommen. So ist es. Dasselbe Problem, was das Kino hat.
Ja, ja.
Das Kino ist in einem kompletten Umbruch. Also diese Kinocenter, die damals entstanden sind, wo dann 5 Säle waren, so wie Hinterholz Grendis im UCI bei der Shopping City, die erste Vorstellung um 12 Uhr zu Mittag, die letzte um 0 Uhr, die sind gefahren mit 6 Kopien, haben die, glaube ich, 8 Säle bespült, weil da sind durch die Rigipsdecken ist die Filmrollen vom Saal 1 zeitverzögert um 10 Minuten im nächsten Saal durchgerannt. Das ist durchgerannt.
Okay.
Ja, das gibt's so, das wird nie wieder kommen, weil das gibt's nicht mehr. Und wir müssen von gewissen Sachen einfach loslassen und nicht traurig sein, besser, dass es nicht mehr ist. Es ist einfach nicht mehr. Es gibt ja keinen CD-Verkauf mehr. Das sind Sachen, das gibt's nicht mehr.
Mhm. Aber glaubst du jetzt, ich meine, nur deine Einschätzung oder so, oder deine Vermutung, glaubst du, dass das Live-Erlebnis wirklich, wenn man sagt, oder anders vielleicht, man sagt dann doch, dass das Live-Erlebnis sie nicht ersetzen lässt, so einfach durch.
Das ist die große Frage, in was für eine Welt wir jetzt eintauchen.
Ja.
Ich glaube, dass sie das sehr teilen wird. Das ist jetzt nur eine Einschätzung von mir.
Ich frage dich gern, bitte.
Das wird sich, glaube ich, so teilen, dass, sage ich mal, eine große Mehrheit wahnsinnig gerne in dieses Metaverse, was da kommen wird, eintauchen wird. Dass sie zufrieden sind mit dieser virtuellen Welt, wo sie sich nicht mehr so Haus bewegen müssen, unglaubliche Erlebnisse haben, die sie draußen nie haben würden. Und wenn sie es essen, während sie in einer Erlebniswelt sind, dort bestellen thailändisch, wissen sie 10 Minuten später, klopft's wirklich an der Tür und das Essen kommt. Und total zufrieden sind, dass sie nicht wohin gehen müssen, dass ich keinen Parkplatz suchen müssen, etc., etc., weil das Gehirn mit dieser Welt zufrieden ist, weil die ja viel angenehmer ist als die Welt da draußen mittlerweile. Und umgekehrt wird es eine Minderheit wahrscheinlich geben, die sagen, na, gerade jetzt. Wieder zurück ins Analoge. Nur, glaube ich, werden diese Sachen aufgewertet werden. So wie das Kino zum Beispiel. Du gehst jetzt einfach nicht nur ins Kino, sondern dort, wo eigentlich jetzt Kino stattfindet, sind so diese Programmkinos, wie das Cinema Paradiso zum Beispiel, wo du frühstücken kannst dort und einen Film anschauen oder es ist der Regisseur anwesend oder nachher eine Diskussion drüber, dass es ein gesamter Event wird. Verstehst du, was ich meine?
Ja, doch. Ja.
Und das kann man fassen, dass es bei dem, was du meinst, die Leute haben doch gerne Live-Erlebnisse, bei dem, was wir Kleinkunst nennen, auch so sein wird, dass es zum Beispiel ein 5-Gänge-Menü irgendwo gibt, für die es leisten können. Und dazwischen gibt es unterschiedliche Kabarettisten, die spielen. Oder die Location ist so schön, wie zum Beispiel das Belvedere. Ja, wo das Ganze, das dorthin gehen ins Belvedere, der schöne Garten, ein gutes Essen gibt's, Essen aus verschiedenen Ländern, unterschiedliche Biere, viel Wein, dann sind sie eh schon blunzenfett, bevor es losgeht, dann machen wir ein Kasperl. Also, das wird dann so ein bisschen, es wird touristischer werden. Weil was es ja zum Beispiel gar nicht gibt, und da haben wir alle, die in der Branche irgendwie tätig sind, auch dazu beigetragen, was es in Österreich nicht gibt, ist so eine Art Clubkultur. Sprich, dass es ein Publikum gibt, die nicht einmal nachdenken, wer da heute spielt, sondern die gehen einfach in die Kulisse. Weil sie sich verlassen können, da ist irgendwas, was mir sicher gefällt.
Ja, wie du sagst, Clubkultur, diese Comedy-Clubs zum Beispiel in New York oder so, wo man halt einfach hingeht. Ja.
Genau, und gar nicht weiß, was kommt, sich einfach überraschen lässt. Ja. Aber wir haben ja angefangen, zu einem gewissen Zeitpunkt das total personenbezogen zu machen.
Genau, ja.
Und die Zeit wirst du ja auch nicht mehr erinnern können wahrscheinlich, aber es war so, wenn du im Kulisse-Programmheft geschaut hast, unser Herbstprogramm, 3 Wochen Andreas Witasek, 4 Wochen Lukas Esetaritz, 14 Tage Steinhauer und dann 6 Wochen Thüringer, 6-mal in der Woche Hinterholz 8. So hat das ausgeschaut. Und am Sonntag, wenn ich nicht gespielt habe, haben irgendwelche anderen nicht ausspielen dürfen. Und das, was durch uns reingekommen ist, hat das finanziert, dass die dort spielen können.
Ja.
Ja, das war's. Das hat sich total geändert. Weil jetzt habe ich 3 Tage im Stadtsaal in einem halben Jahr.
Ja, überhaupt
nicht. Das ist nicht mehr so. Das war aber so. Ja. Das war natürlich jetzt fürs Gesamte nicht so super, nur fürs Haus und für den Künstler war das super. Weil wenn du längere Serien spielst, hast du eine Mundpropaganda. Dann geht es und dann, selbst wenn du jetzt anfängst, okay, einmal so ein bisschen lau besucht, weißt du, in der letzten Woche knallt die Hütte. Aber so richtig.
Ja.
Das war ein anderes Konzept.
Voll.
Das war ein komplett anderes Konzept. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine gut, das andere schlecht ist, nur die Folge dessen, was damals passiert ist, das ist jetzt das Ergebnis, was wir jetzt auch ernten teilweise. Ah, dass jetzt das mit die Ötigkeit und das alles, das ist eine andere Welt geworden. Es ist wie diese Kleinkunst, hat sie, ja, da habe ich auch dazu beigetragen, deppert spielen in der Spurthalle in Bruck an der Mur oder in der Stadthalle vor 3000 Leuten. Wo es immer Arschgigs waren, mit 2 riesigen Video-Walls, nur dass man möglichst viel Leute dort irgendwie reinkriegt. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich machen könnte oder machen sollte in Wirklichkeit. Nur die Verlockung war halt so groß.
Verstehe.
Und es war nicht nur die Verlockung, sondern es war so, dass der Druck so groß war. Die Nachfrage war so groß. Ich bin gefahren am Gürtel mit meinen damals so relativ auffälligen Autos. Und ich bin gestanden bei der Kreuzung, die Tieren sind aufgesprungen vom Auto daneben und der ist raus, ich kriege keine Karten für die, Alter! Bitte! Wo kriege ich Karten? Sag ich, ich weiß das nicht, ja. Und es gab in Wien einfach nicht was, was so eine Größe gehabt hat, dass es den Druck hätte irgendwie befriedigen können. Und so sind wir auf die Deppert-Idee gekommen und dann spielen wir Deppert in der Kulisse gesessen, dann spielt es gleich in der Stadthalle. Und auf einmal ist still geworden am Tisch und dann habe ich gesagt, naja, man kann einmal da anrufen. Und dann hat der Erich, der Schindlerger, damals angerufen in der Stadthalle, wie das war. Wir reden jetzt von der Stadthalle, nicht von der Halle F.
Ich weiß.
Ja, wir reden deswegen von der großen Stadthalle, ja. Wie das war, dort, wo es das kostet und so. Und der tut oder die hat gesagt, bitte machen Sie es nicht. Das ist nur Verlust. Vergessen, es werden mehr als 1000 Leute kommen durch zu sowas nicht. Und dann haben wir gesagt, na, justament. Und dann haben wir es halt gemacht, aber einfach, damit der Event stattfindet, da war ein Sinn, in dem hat es nicht gemacht, dass man sagt, ah, das war jetzt, das ist dann, wenn man du damit gespielt hat, dann ist das super. Nein, das ist gar nicht super. Das ist unpersönlich, das ist, und das bleibt pro Karten extrem wenig über für den Künstler. Ne?
Aha, okay. Und war das dann zum Beispiel eben auch schon so ein Mitgrund, warum du dann ja absichtlich eigentlich ja wieder kleiner geworden bist?
Ach.
Ja.
Also alles zusammen war dann so, dass ich mir gedacht habe, das geht jetzt in eine Richtung, die eigentlich nicht ist, was ich machen will. Weil es kommen dann mit dieser Popularität natürlich, kommen dann halt auch viel andere Termine, die du wahrnehmen solltest und müsstest, die du eigentlich gar nicht wahrnehmen willst. Was, ich will nicht irgendwelche Fernsehsendungen, irgendwas von mir geben. Und es waren auch lustige Sachen, die ich nie hätte machen können, weil ich nicht den Status gehabt hätte, weil man einfach Formel 1 fahren, das musst du einmal zusammenbringen, dass die anderen zu sagen, wenn sie das Formel 1 Auto probieren und du fährst in Südfrankreich auf einer Rennstrecke mit einer Formel 1, ich meine, das ist auch lustig, ja. Und ja, aber irgendwann habe ich gedacht, nein, das tut mir nicht gut. Und vor allem, wie komme ich aus der Nummer raus? Es kann nicht mehr besser werden. Es kann nur, weil ich habe schon eine Einschätzung dessen, was kann ich und was kann ich nicht. Ja. Also, ich bin ein regionales Phänomen. Ja. Und irgendwann ist es erschöpft.
Ja.
Nein, okay. Ich kann nicht nach New York fahren und sagen, das Gott ist der Herr Thüringer da und kann das super. Da brauche ich mich nicht mehr hinstellen. Das ist sinnlos. Ja. Weil ich kann nicht Englisch, ich kann das nicht. Ja. So, auch bei Filmen oder so. Ich brauche keinen deutschen Film mitspielen, weil es mir nicht verstehen. Und ich würde auch nicht so sprechen wollen, wie die dort sprechen in den Filmen. Ja. Daher ist das, wenn man das jetzt als Markt bezeichnet, total was Begrenztes.
Okay.
Mhm. Ja. Und da muss man dann halt irgendwann einmal so, um die Jahrtausend, wenn ich dann die Frage gestellt, okay, das hat sicher sowieso irgendwann einmal ein Ende. Und was bin ich dann? Mhm. Bin ich dann der sagt, ich war früher einmal so. Das ist das, was wie meine Mutter jetzt zum Beispiel agiert. Meine Mutter liegt im Pflegeheim und wenn ich sie besuchen komme, ist gerade irgendeine Schwester oder irgendwer da, kennen Sie mich? Wissen Sie, wer das ist? Er war einmal sehr berühmt. Ja, meine Mutter, der war einmal so berühmt. Ja. Und das brauche ich eigentlich cool.
Ja, überhaupt. Du hast ja schon gesagt,
das brauche ich alles nicht. Und darum haben wir gedacht, eigentlich sollte ich mehr an dem arbeiten, was ich bin.
Okay.
Und das habe ich gemacht.
Ja. Ja. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Unglaublich viel. Ja. Natürlich. Ja. Weil jetzt weiß ich, wo ich schon hätte früher opieren können in Richtungen, ja. Weil wenn du dich einmal verrennt hast und dann endlich weißt, wo du bist, dann siehst du der Landkarten, was genau, war ich da gegangen, hätte ich mir das erspart. Aber so ist das Leben halt nicht. Ich hab den Weg gehen müssen, daher gibt's es sehr wohl, ja. Aber nicht so, dass das irgendwie eine Option gewesen war in der damaligen Lebenssituation, weißt?
Das Schöne am Älterwerden ist?
In meinem Alter, geboren 1963 in Wien, also Jackpot im Universum sozusagen, dass es so war, wie es war. Und wurscht, was jetzt kommt, es war super.
Das Schlimme am Älterwerden ist?
Wenn man Kinder hat und sie denkt, na, die werden es aber geschissen haben als ich.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer Ort?
Ist der gleiche Ort. Das viel Entscheidende wird sein, was für ein Ort unsere Gehirne sein werden. Ja? ob wir mit den Veränderungen, die jetzt einfach passieren, wie wir damit zurechtkommen oder ob wir wieder in die Variante zurückfallen, es muss wer schuld sein, die begeln wir nicht. Oder haben wir einfach Dinge, die passieren, einfach sehen, es sind Dinge, die passieren. Und es muss einem schuldig, der besser ist oder was geben. Es ist einfach, es ist jetzt so. Ja.
Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Das werden auch wieder andere entscheiden. Aber ich will das da, genauso wie wir jetzt sind, ja, dass ich irgendwem anderen ein Interview gebe, dass ich vielleicht wieder ein neues Programm habe, ja, oder einfach wirklich weg.
Wirklich weg ist eine Option.
Ja.
Okay.
Weg. Mhm. Weil da ist dann da nichts mehr zu tun. Das, ja.
Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
So deppert war ich nicht, dass ich Memoiren schreibe. Aber in Wahrheit habe ich eigentlich das Buch schon geschrieben. Es sind zwar nicht meine Memoiren, sondern einfach so die Sicht auf gewisse Dinge. Das Buch hat Kassen weltfremd. Mit Fragezeichen. Und das ist eigentlich genau das, ja.
Mhm. Roland, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, gerne, ja.
Und ich darf dich nur bitten zum
Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Sojamilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Ist leider dasselbe mittlerweile.
Komödie oder Tragödie?
Tragödie.
Handy oder Notizblock?
Leider Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Beides.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Auch beides.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Ist ja der Anfang von Super Bowl, ne?
Genau.
Ducati oder Honda?
Honda.
Suzuki oder Kawasaki?
Wurscht.
BMW oder Aprilia?
Aprilia.
Yamaha oder KTM?
Früher. Hätte ich gesagt, nein, über KTM, über die Kreime brauchen wir nicht nachdenken, aber die sind wirklich gut geworden. Es ist erschütternd. Die sind wirklich gut geworden. Und die Japaner haben teilweise ein bisschen nachgelassen, also muss ich sagen, auch wenn es gegen meine Überzeugung aus meiner Jugend spricht, KTM.
Okay. Mit Helm oder ohne Helm?
Modellfahren meinst du jetzt, na gut, mit Helm, ne? Da muss man gar nicht diskutieren. Ja.
Rennfahrer oder Sonntagsfahrer?
Am Sonntag Rennfahrer. So war es immer.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen, ja.
Kino oder Couch?
Haben wir schon besprochen. Couch leider,
ja. Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Ja, Blockbuster.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Boah, das ist gemein. Naja, ich entschuldige mich bei Buster Keaton, Charlie Chaplin.
Picasso oder Andy Warhol?
Picasso.
Halloween oder Wörtspartag?
Ja, Wörtspartag, ne? Ja, also. Ja.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Ja, mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Weg.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Da bin ich jetzt fast ein bisschen überfordert. Wie ist das gemeint? Gedanken lesen
also, oder unsichtbar sein? Oder unsichtbar sein. Du kannst eine Superkraft aussuchen. Entweder
eine Superkraft.
Also okay. Gedanken lesen
kann. Na, unsichtbar sein. Was sind das hier mit den Gedanken rumherum?
Okay. Ja, so's. Okay. Dasselbe in etwa noch einmal. Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Am Ende des Tages in der Bewegung.
New York oder Los Angeles?
Naja, LA. Ja.
Italien oder Griechenland?
Italien, bis Asphalt.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Ja. Das ist eine rhetorische Frage, ja, oder? Ja, ja. Na, Haube, ne? Sag mal Haube. Ja.
Haube. Ah. Okay. Worauf wartest? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
Na, worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Na, früh gehen. Ja, so schnell wie möglich weg.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.